vierte Sonntag in der Passionszeit trägt den lateinischen Namen Letare, freut euch. Ein solcher Aufruf zur Freude kann uns in den Zeiten der Pandemie vorkommen wie ein schlechter Witz. Die Freude kommt nicht im Herzen an, das Lachen bleibt uns im Halse stecken. Und doch ist dieser Sonntag schon immer verortet gewesen in einer Zeit, in der Christinnen und Christen sich an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnern lassen. Freude liegt offenbar nicht immer in der Gegenwart begründet. Freude kann in die Vergangenheit und auf deren gute Zeiten zurückschauen. Freude kann aber auch ihre Kraft aus dem Blick nach vorne ziehen. So wie die Passion Jesu mit Ostern dann ihr quicklebendiges Ende findet, so dürfen auch wir darauf hoffen, dass unser Gott dem Leben zum Sieg verhelfen wird. Darum, Letare, freut euch. Dieser Sonntag ist nur eine Atempause auf dem Weg nach Golgatha, aber immerhin. Dieser Sonntag lebt von der Vorahnung der Auferstehung. Letare, freut euch, das zeigt uns den Weg zum Ziel, vom Korn zum Brot, von der Hingabe zur Frucht, vom Tod zum Leben. Die Freude wird das letzte Wort behalten, und zwar gerade da, wo wir es am wenigsten erwartet hätten. Und so wollen wir diesen unseren Gottesdienst feiern, im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kommt, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein, komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. Komm, sag es allen weiter. Das, was Sie gerade hören, ist ein Versuch, vielleicht ein unfreiwillig komischer Versuch, vielleicht aber auch ein sinnvoller Weg, unseren Glauben und unsere Glaubensgemeinschaft als evangelische Martin-Luther-Gemeinde Dietzenbach-Steinberg in Zeiten von Corona lebendig zu halten. Es ist Samstag, wir sind zu dritt in unserer Waldkapelle und mein Smartphone nimmt das alles auf, ohne doppelten Boden und ohne Hightech, halt so wie bei einem normalen Gottesdienst. Sie haben eben Glocke und Orgel unserer kleinen Steinberger Kirche gehört. Ich habe meinen Talar an und stehe den Altar im Rücken vor leeren Stühlen. Auch wenn mir das Ganze gar nicht gefällt, weiß ich doch, das muss so sein, um Menschen zu schützen. Natürlich hätten wir auch auf die vielen Möglichkeiten verweisen können, die wir mittlerweile haben, um uns die Kirche ins Haus zu holen. Die Gottesdienste im Fernsehen und im Netz, die hochprofessionellen Online-Angebote und gehaltvollen Andachtsbücher. Ich bin aber der Überzeugung, in einem Meer des Chaos brauchen wir dringend Inseln der Ordnung und Normalität. Und zu unserer Ordnung und Normalität gehört eben auch der Sonntagsgottesdienst in der Waldkapelle, die für viele hier Heimat geworden ist. Auf Heimat sollten Menschen gerade in schwierigen Zeiten nicht verzichten müssen. Ja, andere mögen das technisch ausgefeilter hinbekommen, mögen besser predigen, ausdrucksvoller sprechen und auf höherem Niveau Orgel spielen können. Aber dafür ist das, was wir tun, unübertroffen nah und authentisch. Wir kommen sozusagen von Mensch zu Mensch, von Gottes Haus zu Menschenhaus. Weil wir Treiber diesen Gottesdienst nicht nur für uns halten und behalten wollen, werden wir für eine kurze Rückmeldung per E-Mail dankbar. Pfarrer@dietzenbach-steinberg.de. Das würde uns motivieren, so lange weiterzumachen, bis wir wieder am Sonntagmorgen um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Waldkapelle einladen können. Herzlichen Dank. So wollen wir nun mit den Worten des 84. Psalms beten. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn.
Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen.
Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da.
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln.
Wenn sie durchs irre Gras Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen.
Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion.
Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs.
Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten.
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend.
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten.
Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Das Evangelium für den Sonntag Letare steht bei Johannes im 12. Kapitel. Ich lese die Verse 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sahen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Korn, das in die Erde in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt, Liebe lebt auf, die längst erstorben schien, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Liebe in den Zeiten der Cholera, so heißt das wohl bekannteste Werk des kolumbianischen Literatur-Nobelpreisträgers Gabriel García Márquez, das dieser vor genau 35 Jahren veröffentlicht hat. Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Auf über 600 Seiten schildert Márquez eine merkwürdige Liebe. Ein junger Mann verliebt sich unsterblich in eine junge Frau. Doch für diese ist eine solche Beziehung nicht standesgemäß und deshalb heiratet sie lieber einen Arzt, der sie von der Cholera geheilt hat. Der junge Mann wartet. Er wartet über 50 Jahre, bis der Mann seiner Angebeteten stirbt. Er hilft ihr in der Trauer, er steht ihr zur Seite, er verteidigt sie vor Anfeindungen und er überredet sie schließlich 2 Jahre nach dem Tod des Mannes zu einer gemeinsamen Dampferfahrt auf dem Rio Magdalena. Für die beiden alten Menschen wird aus dieser Fahrt eine Hochzeitsreise. Sie können nun eine Liebe leben, die 52 Jahre lang warten musste. Eine Liebe, die aber doch 52 Jahre lang lebte und überlebte. Die beiden bitten alle Passagiere, den Dampfer zu verlassen. Sie hissen die gelbe Cholera-Flagge an Deck und sie wollen nun derart abgeschirmt und ungestört, wie es so wunderschön in dem Buch heißt, das ganze Leben auf dem Fluss hin und her fahren. Auch wenn die Krankheit dem Roman ihren Namen gab, so taucht die Cholera dennoch kaum auf, lenkt aber dennoch irgendwie die Schritte der Liebenden voneinander weg und aufeinander zu. Liebe Gemeinde, die Cholera ist mittlerweile nicht mehr das Problem in unseren Breiten. Es gibt eine Schluckimpfung dagegen und einfache Hygienemaßnahmen helfen, die Ausbreitung dieser bakteriellen Infektionskrankheit zu verhindern. Und doch sind im Jemen in den letzten 4 Jahren fast 2 Millionen Menschen an Cholera erkrankt, davon ein Viertel Kinder unter 5 Jahren. 3.500 Menschen sind inzwischen dort daran gestorben. Wer hätte noch vor einem halben Jahr gedacht, dass auch wir in unserer so hochzivilisierten Welt mit einer in der Geschichte der Menschheit nie gekannten medizinischen Infrastruktur und einer rundum gesicherten Versorgung mit gesunden Lebensmitteln eines Tages den allumfassenden Griff einer unheimlichen Krankheit zu spüren bekämen? Das gesellschaftliche Leben ist in Deutschland lahmgelegt. Alle unsere gewohnten Lebensäußerungen geschehen unter Vorbehalt und mit immer deutlicheren Einschränkungen. Auch unsere Kirche ist davon betroffen. Der Staat greift in unsere persönlichen Lebenssphären ein, so wie es die meisten von uns noch nie erlebt haben. Und auch denen, die vor ein paar Tagen noch angesichts weniger Krankheitsfälle über die Vorsichtsmaßnahmen ihre Witze machen konnten, ist das Lachen inzwischen vergangen. Sorgen treiben uns um, nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern auch um das Leben von lieben Menschen, auch um die wirtschaftliche Existenz oder unsere fraglich gewordenen Lebensläufe. Uns wird in diesen Tagen nur zu deutlich bewusst, was wir schon immer wissen konnten, dass Zukunft nämlich nicht planbar ist, dass nichts sicher, nichts vorhersehbar und vorauszusagen ist. Und dass diese Tage einen auch an die apokalyptischen Katastrophenfilme Made in Hollywood erinnern, liegt wohl weniger an Erdbeben und Überschwemmungen, sondern gerade daran, dass der virale Gegner lautlos und unsichtbar ist. Nicht zu fassen, unbegreiflich eben. Und demgegenüber fühlen wir uns hilflos und ausgeliefert. Das Leben geht darum in den Standby-Modus. Und wenn es gut läuft, lässt es uns wenigstens noch Möglichkeiten zum einander beistehen. Wir leben in der Krise. Und wir leben, auch wenn wir noch nicht in der häuslichen Quarantäne sind, in einer Art Exil. In solchen Zeiten haben es Glaube und Liebe schwer. Gewissheiten geraten da ins Stolpern, die Übermacht der Fragen ohne Antworten nährt den Zweifel. Schon die Alten wussten aber, damit sich der Zweifel nicht zur Verzweiflung auswächst, braucht es neue Ansichten, Einsichten und vor allen Dingen neue Aussichten. Und die beziehen sich alle auch auf unsere menschlichen Blicke auf Gott und unsere menschlichen Bilder von Gott. Liebe Gemeinde, das biblische Buch des Propheten Jesaja dreht sich um die Katastrophe des Volkes Israel, das Exil in Babylon. Mit seinen 3 Teilen macht das Prophetenbuch deutlich, wie sich Gott mit seinen verschiedenen Seiten zu unterschiedlichen Zeiten den Menschen zeigt. Kurz gesagt, vor einer Krise, während einer Krise und nach einer Krise. Katastrophale Krise war, wie gesagt, das babylonische Exil, die Deportation des jüdischen Volkes ins ferne Babylon und die damit verbundene Zerstörung der Heimat. Es ist dann historisch gesehen aber genau diese Krise, die das Volk Israel zu dem machte, was es bis heute immer noch ist. Eine Glaubens- und Volksgemeinschaft, die sich immer noch an ihrem Gott abarbeitet, aber an Gott letztendlich doch festhält und von ihm immer wieder Wege und Auswege aus Krisen gezeigt bekommt. Und dazu gehören dann traditionell auch höchst ungewöhnliche Einblicke in Gottes Göttlichkeit und wirklich unerhörte Wortbilder von Gott. Aber hören Sie selbst unseren Predigtext aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 66, die Verse 10 bis 14.
Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr sauren und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einem seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden.
Vater im Himmel, schenke du uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Ich meine, die Bilder des Jesaja sind wirklich ungewöhnlich und vermutlich auch selten gehört. Die Stadt Gottes, die Traurige mit ihren Mutterbrüsten stillt, Gott, der seine Menschenkinder trösten will, wie einen eine Mutter tröstet, das ist unerhört. Aber wohl nur deshalb, weil die Zeilen des Propheten unsere urmenschlichsten, frühkindlichsten Erfahrungen zusammennehmen mit einem Gott, den wir zwar für gewöhnlich als unseren Vater anbeten, bei dem wir aber immer eine gewisse Distanz mitdenken, und zwar vermutlich mehr als den gegenwärtigen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. Vater unser, ja, aber halt im Himmel. Dass Väter gegenüber ihren Kindern keine Nähe scheuen, dass sie bei ihrer Geburt dabei sind, sie windeln und das Fläschchen geben, auf den Schoß nehmen, sie in den Schlaf wiegen und mit ihnen beten, das ist ja auch nicht gerade lange in unserer mitteleuropäischen Kultur und Tradition verankert. Unsere Bilder der Erinnerung an Kindertage, die zeigen uns einen Menschen, der sein weinendes Kind tröstend in den Arm nimmt. Einen Menschen, der immer ein sauberes Taschentuch parat hat für den frischen Weltschmerz. Einen Menschen, der auch noch die kleinste Wunde sorgsam mit einem Pflaster versorgt, nicht ohne vorher heilsam darauf gepustet zu haben. Sie zeigen uns einen Menschen, der das Haar streichelt und das Kind zärtlich an sich drückt. Sie zeigen uns einen Menschen, der eine Frau, der eine Mutter ist. Das trostlose Kind spürt die Nähe, das Kind fühlt sich in seinem Leid angenommen und so kann es auch den Schmerz wieder loslassen, in dem Vertrauen, nicht alles ist gut, aber alles wird gut werden. Liebe Gemeinde, aber kann das noch so gelten? Die Zeiten haben sich doch inzwischen geändert. Wir haben uns inzwischen geändert. Ein leise, gesundes, heile, heile Gänschen, es wird bald wieder gut, ist längst keine Allzweckwaffe mehr gegen die Unbill des Lebens. Manchmal wünschen wir uns vielleicht noch, das Abtupfen der Tränen und das Wegumarmen des Schmerzes könnte immer noch so funktionieren wie damals. Aber die junge Mutter von damals ist heute eine alte Frau. Und ihr Kind von gestern muss sich inzwischen eher um sie Sorgen machen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So lässt Jesaja Gott zu Wort kommen und er meint damit wahrlich nicht die funktionierenden Trostpflaster aus Kindertagen. Jesaja spricht nämlich zu Erwachsenen mit wirklich ganz ausgewachsenen Problemen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Wie ist das mit Gottes Trost in den Zeiten von Corona? Das mütterliche Hausmittel von Nähe und Husten ist ja inzwischen mutiert, ist alles andere als tröstlich, kann sogar tödlich sein. Aber und darum solche Worte vielleicht nur noch den geistlichen Nährwert eines Placebos für die gut wie leichtgläubigen unter uns, vielfach geschüttelt, aber dann doch nicht wirklich anrührend? Sind sie gar Opium fürs Volk, Worte, die lähmen, betäuben und Notwendiges wie notwendendes Handeln verhindern? Gott spricht, ich will euch trösten. Und ich frage mich, was ist denn das Besondere an diesem Trost? Was können wir denn von Gott noch erwarten? Und wenn es da doch etwas geben sollte, wie kommt dann dieser Trost zu uns? Nur noch durch das Netz oder die Telefonleitung, das Buch, die SMS? Wie können wir in diesem, unserem Leben noch ganz bei Trost sein? Und dann merke ich plötzlich, wie widerlich ich bisher Jesaja gelesen habe. Der Prophet lässt Gott ja nicht sagen, wie einen eine Mutter tröstet, sondern wie einen seine Mutter tröstet. Da geht es also gar nicht um irgendwelche Übermütter oder Rabenmütter, nicht um Tagesmütter oder Muttertage, nicht um das Hausmütterchen oder die Puppenmutter, nicht um Leihmütter oder Mutterkirchen und auch nicht um die vielen Gutmeinenden, die glauben, einen bemuttern zu müssen. Es geht um diese absolute Vertrautheit, diese unbedingte und zumindest von einer Seite bedingungslose Zusammengehörigkeit zwischen zwei Menschen, die sage und schreibe drei Jahreszeiten lang wirklich ein Fleisch gewesen sind. Es ist diese unnachahmliche und nicht wiederholbare Geschichte, die die beiden schon miteinander haben und die ihnen keiner mehr nehmen kann. Für dieses Kind hat eben nur eine Mama die richtige Stimme und den einzig passenden Geruch. Und wenn es gut zwischen den beiden gegangen ist, dann weiß das Menschenjunge ein ganzes Leben lang, bei diesem Geruch und dem Klang dieser Stimme in der Nähe dieses Menschen bin ich sicher und geborgen. Da komme, was auch wolle. Da bin ich geliebt und willkommen. Da bin ich richtig. Hier bin ich Kind. Hier darf ich es auch sein. Und ein solches Bild bietet Gott uns an. Mein geliebtes Kind. So wie du dich bei deiner Mutter willkommen und geliebt gefühlt hast, so bist du bei mir geliebt und immer willkommen. Und auch wenn du das alles schmerzlich vermisst haben solltest bei deiner eigenen Mutter, es gibt ja, weiß ich, nicht nur gute Mütter, das Leben ist nicht immer so, wie es nach meiner göttlichen Vorstellung sein sollte. Aber ich habe dich gewollt. Bevor ein Mensch überhaupt eine Ahnung von dir hatte, wusste ich von dir und wollte, dass es dich gibt. Bei mir bist du willkommen, denn ich bin dein Gott. Von mir bist du geliebt, denn ich bin dein Schöpfer. Wir gehören zusammen, und zwar vor jedem Anfang an. Liebe Gemeinde, was können wir also erwarten von diesem mütterlichen Trost in Zeiten von Corona heute und in dem weiten Raum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit doch noch vor unseren Füßen liegen dürfte? Nun, minimal dürfen wir auf Gottes Nähe vertrauen in der Not. Und maximal dürfen wir auf Gottes Hilfe hoffen, aus der Not. Und natürlich auch auf die ganze große Bandbreite dazwischen. Manchmal muss uns eben ein einziges Wort reichen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und oft kann uns schon helfen, darauf zu vertrauen, dass er nicht nur da ist, sondern dass er auch noch zuhört und wir ihm alles sagen können, was unsere Herzen belastet. Und manchmal wird er sogar ein deutliches Zeichen seiner Gegenwart und Hilfe schicken, uns den Blick dafür schenken, dass es einen guten Grund dafür gibt, voller Mut und Zuversicht die Zukunft anzugehen. Ich glaube, wir dürfen Gott zu Recht zutrauen, dass er gerade auf dem Weg, uns in unserer Trostlosigkeit aufzusuchen, ganz besonders findig und erfindungsreich sein wird. Und manchmal ist wohl in der Tat der Unterschied zwischen einem Wunder Gottes und einer banal erklärbaren Ursache-Wirkung-Kette so gleitend wie der zwischen den Tropfen ohne nachweisbaren Wirkstoff in einem braunen Medikamentenfläschchen und einem Glas Wasser. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Johannes Brahms, einer der großen Komponisten des 19. Jahrhunderts, hat nach dem Tod seiner Mutter in Erinnerung an sie sein deutsches Requiem, eine Art evangelische Totenmesse, komponiert. Vielleicht nutzen Sie ja die gegenwärtige Zeit der Abgeschiedenheit dazu, es sich anzuhören. Das ist für Sie ja auch kein Problem. Sie sind ja gerade im Internet. Der Protestant Brahms vertonte in seinem deutschen Requiem nicht die traditionell katholischen Texte in lateinischer Sprache, sondern erschöpfte aus dem reichen Schatz seiner Lutherbibel und fand dort ihm persönlich wichtige Worte. Unter anderem auch die Botschaft des Propheten: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. In der Trauer über den Verlust seiner Mutter, in Ermangelung der für ihn bisher lebenslangen Quelle menschlichen Trostes, suchte Johannes Brahms also Trost bei Gott. Und er macht bis heute den menschlichen Trost durch seine Musik durchsichtig und transparent für den Trost Gottes, der einen Menschen umfangen kann wie die Arme seiner Mutter oder die Töne seiner Musik. Im Gemeinde, wirklicher Trost weist eben über sich hinaus. Trost zielt auf Hoffnung und auf Vertrauen. Trost braucht Offenheit. Und Trost ist immer auch auf die Bereitschaft des Trostlosen angewiesen, sich trösten zu lassen, den Trost für sich anzunehmen und ihm Geltung zu schenken. Natürlich soll jetzt aber niemand meinen, er müsse erst einmal richtig traurig werden, um ganz bei Trost sein zu dürfen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Vielleicht kann dieses Wort ein Impuls sein, aufmerksamer, wacher und zugewandter zu werden gegenüber Menschen, die des Trostes bedürfen. Und vielleicht können wir uns in diesen Tagen noch stärker in den Dienst jenes Trostes nehmen lassen, den nur Gott selbst spenden kann. Ich bin mir sicher, irgendwann werden wir dann in der Tat ganz bei Trost sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wir wollen beten. O Gott, unser Heiland, zeige dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die gerade in solchem Aufruhr ist, beladen mit Krankheit und Angst. Komm uns zur Hilfe, heile die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und Freunde vor Ansteckung. Schenk uns deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, damit wir auf Abstand gehen, gerade darin zusammenhalten, die Ausbreitung des Virus und seine Auswirkungen einschränken. Mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend den Blick auf die Bekämpfung von all den Krankheiten, die es ja weiterhin noch gibt, die immer noch Leid verursachen und für sehr viele tödlich enden. Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen, wenn wir selbst betroffen sind. Eröffne uns Wege aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus, wenn unsere Nächsten für uns unsichtbar werden. Stärke und ermutige diejenigen, die in Praxen und Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten und alle, die sich der Aufgabe widmen, für Kranke und ihre Familien zu sorgen. Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung medizinischer Ausstattung arbeiten. Schenke ihnen Erkenntnisse und Weitblick. Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Auskommen durch Schließungen und Quarantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht ist. Beschütze alle, die in diesen Tagen reisen müssen. Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach handeln. Halte die Ausbreitung von Fake News, gezielten Falschinformationen und unverantwortlichen Gerüchten zurück. Hilf, dass Liebe und Gerechtigkeit waltet, damit allen Menschen auf der Erde Heil und Heilung widerfährt. Heil unsere Welt, heil unsere Körper. stärke unsere Herzen und Sinne. Und in der Mitte des Aufruhrs gib uns Trost, Hoffnung und Frieden. In deinen mütterlichen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit sterben werden. Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind. Gedenke deiner ganzen Menschenfamilie und deiner Schöpfung in deiner großen Liebe. So wollen wir dir nun in der Stille all das sagen, was sonst noch unsere Herzen bewegt. Gemeinsam beten wir dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. So seid behütet und bewahrt von Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.